Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dazu begrüßt sie heute Susanne Kuhlmann. Unsere Themen: digitaler Rückenwind, künstliche Intelligenz soll die Windkraftplanung anschieben. Die Nichtregierungsorganisation Urgewalt hat den Sukkar-Report veröffentlicht und beschreibt den Einfluss dieses aserbaidschanischen Öl- und Gaskonzerns auf den Staat, der demnächst die Weltklimakonferenz ausrichtet. Wenn Privatinsolvenz droht, Wege aus der Schuldenfalle. Heute bringt der BUND die erste Verfassungsklage auf bessere Naturschutzgesetzgebung auf den Weg. Um 11:45 schließlich der Verbrauchertipp, die Demenzklausel bei Haftpflichtversicherungen. Das Ziel ist klar. Bis 2030 soll Deutschland 2% seiner Landesfläche für Windenergie nutzbar machen. Fragt sich nur, wie? Langwierige Genehmigungsverfahren, politische Hürden und Bürgerproteste machen es den Planern schwer. Ein neues KI-basiertes Geoinformationssystem soll jetzt helfen, geeignete Flächen schneller und präziser zu finden und auszuweisen. Das Projekt, gefördert vom Bundesumweltministerium, vereint 8 Partner aus Wissenschaft und Wirtschaft. Wie funktioniert die Technologie und wie könnte sie der Windkraft Flügel verleihen? Alexander Budde berichtet.
In Deutschland gibt es über 100 Planungsregionen, jede mit eigenen Regeln und Vorgaben. Das macht es kompliziert, neue Standorte für Windräder zu finden, sagt Henning Ahrens. Er arbeitet für den Softwareentwickler Nefino, eine Ausgründung der Leibniz-Universität Hannover.
Der Ansatz, mit dem wir gestartet sind, resultiert eigentlich aus der Trägheit der deutschen Gesetzgebung. Der politische Wille scheint ja mittlerweile da zu sein, möglichst schnell, möglichst viel Windenergie zu bauen. Das Ganze scheitert allerdings etwas an der Art und Weise, wie Behörden in Deutschland funktionieren.
Ein Geoinformationssystem, kurz GIS, sammelt, verarbeitet und visualisiert geografische Daten. Planerinnen und Planer von Windkraftanlagen nutzen die Technologie schon lange für ihre Projekte. Doch die Kombination mit künstlicher Intelligenz eröffnet völlig neue Möglichkeiten. Das Team rund um das Forschungsprojekt WindGISGI hat ein KI-gestütztes GIS entwickelt. Es soll den Prozess der Flächenausweisung für Windenergieanlagen vereinfachen und spürbar beschleunigen. Mehr als 2 Jahre lang haben die Fachleute daran getüftelt, berichtet Daniel Gritzner vom Institut für Informationsverarbeitung der Universität Hannover. Für WindGISGI haben sie die Fläche Deutschlands in rund 100 Millionen jeweils rund 50 mal 50 Meter große Kacheln unterteilt. Die KI analysiert riesige Datenmengen und berücksichtigt neben topografischen Informationen und Wetterdaten auch soziale und ökologische Faktoren. Daniel Gritzner:
Abstände zu Wohngebäuden, Abstände zu Wäldern, wie viele windenergiesensible Vogelarten vorkommen, Naturschutzgebiete, Verkehrsinfrastruktur. Also aktuell sind es knapp über 60 Merkmale, aufgeteilt in eben Merkmale, die Tabukriterien darstellen und Merkmale, die Bewertungskriterien darstellen. Also das sind in der Tat die interessanten für die KI, weil sie daraus lernen muss, wie die Kacheln zu bewerten sind.
In Windeseile lassen sich Vergleiche zwischen unterschiedlichen Flächen ziehen. Grün sind solche dargestellt, die sich für Onshore-Anlagen eignen würden. Tabuzonen werden rot dargestellt, wie Entwickler Gritzner am Beispiel einer beliebten Ferieninsel in der Nordsee verdeutlicht.
Also hier sehen wir, dass man auf Sylt so gut wie gar nicht bauen kann. Also Sylt ist eben voll mit irgendwelchen Naturschutzgebieten, einfach mit Tabufläche.
Rein theoretisch wäre auf 17% der deutschen Flächen noch Platz für Windkraftanlagen. Doch technische Herausforderungen sind nur ein Faktor im Kalkül. In vielen Regionen stoßen Windkraftprojekte auf Widerstand. Tamara Schnell vom Institut für Sozialwissenschaften der Universität Oldenburg hat verschiedene Windkraftprojekte unter die Lupe genommen, Interviews mit Menschen vor Ort geführt und dabei festgestellt, oft spielen Emotionen eine Rolle, die in den Planungen übersehen werden. Zugleich hängt viel von den Initiatoren ab und der Art, wie sie kommunizieren.
Es gab ein Wasserschutzgebiet, es war in einem Wald. Also es gab viele unterschiedliche Merkmale, die sozusagen zu Konflikten hätten führen können. Aber in dem Fall gab es einen Bürgermeister, der sehr motiviert war, auch Windkraft voranzutreiben, hat die unterschiedlichen Vorzüge von Windenergie für eine Gemeinde auch herausgestellt.
Planungsverfahren können Monate oder gar Jahre dauern. Doch mit dem neuen Werkzeug ginge es schneller. Viele Beteiligte könnten davon profitieren, versichert Windenergieingenieur Ahrens.
Im Prinzip sind es alle, die nach Flächen suchen.
Die Datenanalyse sei objektiv und transparent. Auch die Kritiker einzelner Vorhaben hätten davon einen Nutzen. Doch so weit sind die Entwickler noch nicht, dämpft Ahrens die Erwartungen. Noch mindestens ein Jahr bräuchten sie, bis das neue KI-optimierte Werkzeug den Behörden und Planungsbüros zur Verfügung stünde.
Digitaler Rückenwind, KI, treibt die Windkraftplanung an. Rechnungen häufen sich und das Konto wird gepfändet. Wer seine finanziellen Verpflichtungen über längere Zeit nicht erfüllen kann, bekommt ein Problem, das sich durch Abwarten nicht löst. Etwa 7 Millionen Erwachsene in Deutschland sind nicht nur verschuldet, sondern überschuldet. Und das bedeutet, dass selbst ihr Vermögen nicht ausreicht, um die aufgelaufenen Schulden zu bezahlen. Statt den Kopf in den Sand zu stecken, sollte man sich Hilfe bei einer Schuldnerberatung holen. Vielleicht hilft eine Privatinsolvenz. Einzelheiten von Antonia Vosnacke.
Franziska Matschke ist Geschäftsführerin der Schuldnerhilfe Köln GmbH. Das gemeinnützige Unternehmen bietet Beratung für Menschen mit Geldsorgen an. Im Erstgespräch stehen oft grundlegende Fragen im Vordergrund.
Die häufigsten Fragen, wenn sich die Menschen das erste Mal an die Schuldnerhilfe wenden, sind unter anderem, wie komme ich aus meinen Schulden raus oder ich möchte in die Insolvenz, wie funktioniert das? Ich habe keinen Überblick über meine Schulden, was kann ich tun? Oder es gibt einen konkreten Anlass, wie ich komme nicht mehr an mein Geld ran wegen einer Kontosperre oder die Bank hat meinen Kredit gekündigt.
Die Gründe für Verschuldung sind vielfältig, sagt Franziska Matschke. Zwar seien manche Menschen durch eigenes Handeln oder Fehlentscheidungen in finanzielle Not geraten, doch häufig spielten unvorhersehbare Ereignisse eine Rolle.
Neben Arbeitslosigkeit als Hauptgrund für eine Überschuldung stellen wir fest, dass zunehmend auch Krankheit, also eine längere Erkrankung, eine Rolle bei der Verschuldung spielt. Und Einkommensarmut erhöht das Risiko einer Überschuldung. Immer mehr Menschen müssen Kredite aufnehmen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.
Unabhängig von der Ursache ist das Thema Überschuldung für Betroffene häufig von Scham geprägt. Das führt oftmals dazu, dass rechtzeitige Maßnahmen unterlassen werden und die Betroffenen über einen längeren Zeitraum in einer finanziellen Abwärtsspirale gefangen bleiben.
Die meisten Menschen melden sich erst bei einer Schuldnerberatung, wenn bereits Inkassounternehmen oder Anwälte die Schuldeneintreibung übernommen haben, Drohbriefe ins Haus flattern oder das Gehalt gepfändet wird oder sich ein Gerichtsvollzieher angekündigt hat. Also erst dann, wenn der Leidensdruck bzw. die Sorge um die Existenz groß sind.
Nachdem Betroffene sich an eine Schuldnerberatung gewendet haben, beginne ein längerer Weg, sagt Franziska Matschke. Und dieser Weg erfordert strukturierte Schritte, einiges an Zeit und die Bereitschaft, die eigene Situation aktiv zu gestalten.
Genauso wie der Weg in die Überschuldung ein Prozess ist, erfordert der Weg aus den Schulden auch Zeit und ist somit mit Geduld und Disziplin der Betroffenen verbunden. Die größte Herausforderung ist für viele erstmal, sich einen Überblick zu verschaffen, nicht nur über die Schulden, auch über das zur Verfügung stehende Budget, um die Kontrolle über die eigenen Finanzen zu erhalten bzw. wiederzugewinnen. Wer eine Entschuldung möchte, muss auch seine Ausgaben im Blick haben und sollte keine neuen Schulden machen. Und das ist mit Einschränkungen verbunden.
Um die ersten Schritte aus der Schuldenfalle zu machen, sei es entscheidend, sich der Situation bewusst zu werden und dann Lösungswege hin zur finanziellen Stabilität zu suchen.
Festzustellen, dass man sich in einer finanziellen Schieflage befindet, ist die erste Voraussetzung, um die Situation zu ändern. Und dann empfehle ich, eine Bestandsaufnahme zu machen, also ungeöffnete Briefe öffnen, Unterlagen sortieren, Schulden auflisten. Und proaktiv Kontakt zu den Gläubigern aufnehmen, um gemeinsame Lösungsmöglichkeiten zu suchen, zum Beispiel eine Stundung oder eine realistische Ratenzahlung vereinbaren.
Und auch wenn viele Betroffene sich oft erst bei enormem Leidensdruck melden, betont Franziska Matschke, dass die Situation dennoch nicht aussichtslos sein muss.
Es ist nie zu spät, sich Hilfe zu suchen. Es muss niemand mehr dauerhaft mit seinen Schulden leben. Es gibt in der Regel immer Möglichkeiten, von den Schulden runterzukommen.
Wenn die Privatinsolvenz droht, Hilfe bei Verschuldung, das ist morgen Thema im Marktplatz ab 10.08 Uhr. Es sei die weltweit erste Verfassungsklage auf bessere Naturschutzgesetzgebung, so der Bund für Umwelt und Naturschutz, BUND. Gemeinsam mit einigen Einzelklägern erhebt der BUND heute Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Er fordert einen sofortigen Stopp des Artenverlustes und Maßnahmen zur Wiederherstellung biologischer Vielfalt. Beides sind ja auch Ziele der Naturkonferenz, der Weltnaturkonferenz, die momentan in Kolumbien läuft. Dieter Nürnberger hat die Pressekonferenz des BUND verfolgt. Herr Nürnberger, warum greift der Verband zum Mittel der Verfassungsklage?
Der Bund für Umwelt und Naturschutz greift zum rechtlichen Mittel einer Verfassungsklage, weil aus Sicht des BUND sich die Lage der Biodiversität, der Artenvielfalt also weiterhin verschlechtert und weil es bisher dafür keine verlässliche Rahmengesetzgebung hierzulande gibt. Die Klage wurde gestern beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingereicht und der Eingang ist inzwischen auch offiziell bestätigt. Es klagen einzelne Landesverbände des BUND und in Verbindung damit auch Einzelpersonen, wie etwa der Schauspieler Hannes Jenicke. Und am Vormittag stellte Miriam Rapior, die stellvertretende BUND-Vorsitzende, die Klage vor.
Wirtschaftliche Praktiken in Deutschland und in der Welt zerstören die Biodiversität. Und es ist Aufgabe der Bundesregierung, dem entgegenzuwirken. Sie tut dies nicht und deswegen erheben wir heute eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht.
Zur Einordnung, der BUND klagt somit in Karlsruhe für einen verbindlicheren Naturschutz, erreicht Verfassungsbeschwerde gegen die Naturschutzpolitik der Bundesregierung ein und argumentativ betont der Umwelt- und Naturschutzverband die fortschreitende Zerstörung der Biodiversität, ein längst bekanntes menschengemachtes Problem, so Miriam Rapior.
Ein Drittel aller Arten in Deutschland und auch in der Welt sind gefährdet. Man schätzt, dass es 8 Millionen Arten auf der Welt gibt. Davon sind 1 Million Arten gefährdet. Tagtäglich verlieren wir 150 Arten. Dieser Biodiversitätsverlust ist menschengemacht. Die Hauptursachen, die Haupttreiber für den Verlust sind die Landnutzungsänderung, Verschmutzung, Klimawandel.
Und aufgrund dieser Situation bezieht sich die Verfassungsbeschwerde auf die Grundrechte, allen voran auf Artikel 2 des Grundgesetzes, das ist das Recht auf Leben und Gesundheit und auch auf 4 formulierte Freiheitsrechte, die durch den Biodiversitätsverlust verletzt würden. Das Ziel heißt also, die Regierung müsse ein umfassendes gesetzliches Biodiversitätsschutzkonzept oder Gesetz vorlegen. Der BUND und andere Organisationen verweisen in der Argumentation auch auf schon erfolgte andere Klagen, etwa gegen das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung. Hier konnte 2021 ja zumindest ein Teilerfolg vor dem obersten Gericht des Landes erzielt werden. Franziska Hess, sie ist Anwältin und Prozessvertreterin des BUND. Sie sieht hier auf jeden Fall Zusammenhänge.
Wir sind überzeugt davon, dass auch hier die Aussage des Bundesverfassungsgerichts zutrifft. Das ist der Gesetzgeber selbst, ist der hier die wesentlichen Entscheidungen treffen muss, der Verteilungsentscheidungen treffen muss, der entscheiden muss, welche Treiber der Biodiversität wie idealerweise angegangen werden sollen. Und daran fehlt es bisher in der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben kein umfassendes Biodiversitätsschutzgesetz, anders als wir beispielsweise ein Klimaschutzgesetz haben. Und deswegen geht es uns ein Stück weit auch um den sogenannten Grundsatz der Wesentlichkeit, nachdem eben der Gesetzgeber die wesentlichen grundrechtsrelevanten Entscheidungen selbst zu treffen hat.
Und was folgte bei der Klimaschutzklage? Das war eine Nachjustierung oder auch Verschärfung des Klimaschutzgesetzes, die die Bundesregierung damals leisten musste. Ob die nun erfolgte Verfassungsbeschwerde auf eine bessere Naturschutzgesetzgebung ähnliche Auswirkungen haben könnte, das muss natürlich abgewartet werden. Felix Eckert vom BUND in Sachsen, auch er ist Prozessbevollmächtigter, er formulierte heute zumindest seine Erwartungen.
Es ist nicht Aufgabe eines Verfassungsgerichts, im Detail die Maßnahmen festzulegen. Das sind Details, die liegen bei der demokratischen Politik. Aber wenn die Politik so wenig tut wie bisher, dann kann ein Verfassungsgericht feststellen, dass die Gesetzgebung in kurzer Frist ein umfassendes Schutzkonzept verabschieden muss, und zwar in gesetzlicher Form.
Also aus Sicht des klagenden BUND seien die bisherigen Maßnahmen der Bundesregierung nicht angemessen genug. Es gäbe zwar eine nationale Biodiversitätsstrategie und auch auf EU-Ebene entsprechende Regularien, doch diese seien nicht ausreichend. Und noch ein Wort zum zeitlichen Ablauf beim Klageweg. Der BUND rechnet mit einer Entscheidung des obersten Gerichts, also in Karlsruhe, in den kommenden 1 bis 2 Jahren.
Der BUND erhebt Verfassungsklage auf bessere Naturschutzgesetzgebung. Vielen Dank an Dieter Nürnberger nach Berlin. Wenn in 2,5 Wochen die 29. Weltklimakonferenz startet, dann wird es wohl nicht nur um die großen Themen der Klimapolitik gehen, sondern auch um das Ausrichterland, um Aserbaidschan. Der Staat am Kaspischen Meer ist fast vollkommen von Öl- und Gasexporten abhängig und somit auch von seinem staatlichen Öl- und Gaskonzern Zucker. Markus Wolf über einen heute veröffentlichten Bericht der Umweltorganisation Urgewalt, der die Aktivitäten von Zucker kritisch beleuchtet.
Die Weltklimakonferenz hatte schon im vergangenen Jahr einen Verhandlungsführer, dessen Berufsbeschreibung auf den ersten Blick nicht zu einer Weltklimakonferenz passte.
To accelerate climate action, it is the UAE consensus.
Sultan Al-Jaber, Präsident der COP28 und seines Zeichens CEO der staatlichen emiratischen Ölgesellschaft ADNOC, bekam allerdings damals viel Applaus. Denn die COP28 war die erste Weltklimakonferenz, bei der ein perspektivischer Ausstieg aus fossilen Energieträgern Teil des Abschlusstextes war.
Many said this could not be done. But when I spoke to you at the very start of this COP, I promised a different sort of COP.
Auch wenn Al-Jaber gelobt wurde für seine diplomatischen Bemühungen auf der letzten COP, so blieb doch der Eindruck, dass großen Öl- und Gasförderländern durch eine Ausrichtung einer Weltklimakonferenz das Steuer für den Ausstieg aus fossilen Energieträgern übergeben wurde. Diese Befürchtung gibt es auch beim nächsten Ausrichterland der COP29, Aserbaidschan.
Man muss ja auch sagen, Aserbaidschan ist praktisch auch deshalb Gastgeber geworden, weil Russland im Prinzip alle anderen Vorschläge für irgendwelche EU-Länder, die durchführen könnten, ganz klar blockiert hat.
Regine Richter, Energie- und Finanzcampaignerin bei Urgewalt. Die Klimaschutzorganisation Urgewalt kritisiert in einem heute veröffentlichten Bericht Aserbaidschan als Ausrichterland der COP29 und kritisiert vor allem den staatlichen aserbaidschanischen Ölkonzern Soka und seine Verbindungen zum aserbaidschanischen Staatspräsidenten Ilham Aliyev.
Vom Präsidenten von Aserbaidschan, der redet ja von Öl und Gas als ein Geschenk Gottes, das Aserbaidschan auf jeden Fall weiter ausbeuten will. Und Aserbaidschan ist eben auch dabei und dann eben in Form von Soka an vielen Stellen seine fossilen Energien weiter auszubeuten und auch eher noch zu expandieren in dem Bereich.
Es gibt aber auch Forscherinnen, die betonen, dass Ölförderländer durchaus erfolgreiche Klimakonferenzen durchführen können.
Und außerdem muss man sagen, dass die Vereinigten Arabischen Emirate, die letztes Jahr die COP28 ausgerichtet haben, trotz aller sicherlich gerechtfertigter Kritik insgesamt eine positivere Rolle gespielt haben, als viele ExpertInnen vorher angenommen hatten.
Jule Könnecke forscht zu globaler Umweltpolitik an der Stiftung Wissenschaft und Politik. Für sie müssen sich auch westliche Staaten als Abnehmerländer der fossilen Energieträger verantwortlich zeigen.
Und gleichzeitig dürfen wir dabei aber die Nachfrageseite nicht aus dem Blick verlieren. Also auch die EU möchte ihren Gasimport aus Aserbaidschan bis 2027 auf 20 Milliarden Kubikmeter pro Jahr steigern. Von ca. 8 Milliarden Kubikmetern im Jahr 2022.
Präsident der in 2,5 Wochen stattfindenden COP ist Muhtar Babayev, Aserbaidschans Minister für Umwelt und natürliche Ressourcen und lange Zeit selbst in leitenden Rollen beim Ölkonzern Soka angestellt. Diese enge Verknüpfung staatlicher Stellen mit dem nationalen Ölkonzern ist für Regine Richter von Urgewalt ein Ausschlusskriterium für die aserbaidschanische COP-Ausrichtung.
Es ist schon auch so eine Frage, welche Rolle spielt eine Öl- und Gasindustrie im Land und welche Rolle hat eben auch ein bedeutender Akteur wie eben Soka als wirklich so engst verbunden mit der Regierung? Das ist dann nochmal in anderen Staaten anders, wo es auch starke und auch nicht positiv agierende Öl- und Gasunternehmen gibt. Also ich meine, auch BP spielt jetzt keine tolle Rolle und auch Equinor spielt keine tolle Rolle. Aber die Drähte von Equinor in die norwegische Regierung sind weniger ausgeprägt und von BP in die britische Regierung sind auch weniger ausgeprägt als zwischen Sokar und der aserbaidschanischen Regierung.
COP-Präsident Babayev betont derweil am Rande eines Vorbereitungstreffens für die Klimakonferenz, dass das Hauptthema der anstehenden COP die Finanzierung nachhaltiger Energiequellen sein wird.
Climate finance is a main challenge and main topic for COP29 and we consolidated all of us, all the countries to have the agreement in Azerbaijan.
Ob Anspruch und Wirklichkeit im Falle Aserbaidschans wirklich zusammenpassen, daran dürften Zweifel berechtigt sein. Eine im Sommer veröffentlichte Recherche der Londoner Nichtregierungsorganisation Global Witness zeigt, dass Aserbaidschan auch weiter stark auf den Ausbau von Gas- und Ölfeldern setzt. Die Daten zeigen auch, Aserbaidschan wird zum immer wichtigeren Partner für den Transit russischen Öls, das in Aserbaidschan raffiniert und dann weiter exportiert wird.
Die Kritik von Urgewalt an Aserbaidschan als Ausrichterland der nächsten UN-Klimakonferenz und dem Ölkonzern Sokar.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
In Deutschland leben rund 1,8 Millionen Demenzkranke und ihre Zahl steigt. Unabsichtlich können sie erhebliche Schäden verursachen. Beispielsweise, wenn sie vergessen, den Küchenherd auszuschalten und daraufhin ein Brand entsteht. Viele Versicherungen bieten eine sogenannte Demenzklausel an und kommen für Schäden auf, wenn Versicherte nicht haftbar gemacht werden können. Der Verbrauchertipp von Werner Nording.
Die Gefahr ist immer da. Ein Waschbecken läuft über. Das vergessene Bügeleisen löst einen Spielbrand aus oder der Kranke läuft in einem unbeobachteten Moment aus dem Haus und vor ein Auto. Um dann zumindest finanzielle Nachteile abzufedern und für Ersatzansprüche nicht selbst gerade stehen zu müssen, ist eine private Haftpflichtversicherung ein Muss, sagt Philipp Wolf, Versicherungsexperte der Verbraucherzentrale NRW.
Demenzkranken Menschen können ja immer noch, wenn sie nicht bewegungseingeschränkt sind, sehr viele Fälle auslösen. Daher ist das sehr wichtig, dass Dritte, wenn sie zu Schaden kommen, auch Schadenersatz erhalten.
Wichtig ist, bei der Haftpflichtversicherung auf die sogenannte Demenzklausel zu achten. Diese Klausel stellt sicher, dass auch deliktunfähige Personen wie Menschen mit Demenz versichert sind.
Das ist eine Erweiterung zur normalen privaten Haftpflichtversicherung. Schuldlose Personen und deren Handeln ist mit abgedeckt. Wie bei kleinen Kindern wird sich das bei Demenzkranken daraus auswirken. Wenn sie nicht Herr ihrer Sinne sind, dann übernimmt die private Haftpflichtversicherung trotzdem den Schaden.
Man muss positiv bei seinem Vermittler nach der Demenzklausel fragen. Bei vielen Versicherungen ist die Klausel verfügbar.
Also nicht alle Anbieter haben das im Programm, aber die großen und bekannten Anbieter haben es in der Regel doch mittlerweile auch aufgenommen, weil das Problem der Veralterung der Gesellschaft doch weit verbreitet ist und auch eine Nachfrage besteht dafür.
Die Kosten für eine private Haftpflichtversicherung schlagen mit etwa 5 Euro pro Monat zu Buche.
Normalerweise kostet so eine private Haftpflichtversicherung zwischen 60 und 120 Euro im Jahr. Also ist es nicht eine Riesenposition. Aber wenn man bedenkt, was passieren kann im Verkehr an Personenschäden oder beispielsweise bei Bränden, in welchen 100.000 oder Millionen Schäden manchmal damit zu rechnen ist, ist es doch sehr, sehr sinnvoll.
Außerdem empfehlen Verbraucherschützer eine Unfallversicherung, die auch bei Vorerkrankungen wie Demenz greift. Denn Menschen mit Demenz haben aufgrund ihrer Erkrankungen ein erhöhtes Unfallrisiko. Stürze und andere Unfälle können schwerwiegende Folgen haben und hohe Kosten verursachen. Die Unfallversicherung kann helfen, diese Kosten zu decken und finanzielle Belastungen für die Betroffenen und ihre Familien zu reduzieren. Hier sollte man darauf achten, dass eine Unfallversicherung auch Hilfeleistungen für ältere Menschen bietet.
Essensservice, Einkaufsservice oder beispielsweise Krankenpflege zu Hause. Das nennt sich Unfallversicherung mit Assistenzleistung.
Eine Unfallversicherung dient nicht dazu, die Existenz zu sichern, sondern einen Ausgleich für körperliche Einschränkungen durch einen Unfall zu erhalten. Sie deckt den Verlust einer Körperfunktion ab, eines Armes oder Beines oder eines Sinnesorgans. Dann gibt es eine Entschädigung für einen gewissen Prozentsatz, berechnet auf die abgeschlossene Summe.
In der Regel kann man sagen, 30 bis 50 Euro im Monat kostet eine Versicherung ab 100.000 Euro für Menschen ab 70.
Mit einer Unfallversicherung kann man sein Leben anpassen auf die Umstände der eigenen Invalidität.
Man kann die Wohnung umbauen, man kann Treppenlifte einsetzen, Dinge, die so nicht von der Krankenkasse übernommen werden würden.
Der Verbrauchertipp war das von Werner Nording. Die BRICS-Staaten, eine unterschätzte Macht, antworten gleich in den Informationen am Mittag mit Dirk Müller. Ich verabschiede mich. Das war Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhlmann.